So, hallo zusammen. Mein Name ist Jason, ihr seid bei Schöner Glauben und ohne viel Vorrede starten wir direkt. Ich habe heute Besuch. Jutta ist da. Jutta ist Pastorin im Kreuzberg-Projekt. Da wird sie gleich noch ein bisschen was zu erzählen. Und sie bloggt. Und ich weiß, dass sie spannende Bücher liest, weil sie darüber auch bloggt. Und mehr muss sie gleich mal selber erzählen. Jutta, schön, dass du da bist. Grüß dich. Hallo.
Schön, hier zu sein. Danke für die Einladung.
Sehr gut. Möchtest du noch direkt am Anfang irgendwie ein paar Sachen zu dir sagen, für diejenigen, die dich nicht kennen, die ich jetzt noch nicht gerade genannt habe?
Na, ich werde, glaube ich, gleich ganz viel über mich selber erzählen. Ja, ich glaube, das kommt dann alles. Also Pastorin im Kreuzberg-Projekt ist schon mal richtig. Und genau, alles andere wirst du mich gleich fragen, nehme ich an.
Auf jeden Fall. Ich habe über einen gemeinsamen Bekannten von uns vom Kreuzberg-Projekt mal gehört. Muss aber sagen, dass ich mir da noch nicht so wahnsinnig viel drunter vorstellen kann. So, ich würde deswegen mal als allererstes fragen, für so Leute wie mich, die jetzt noch nicht so genau wissen, was ist denn das überhaupt? Magst du mal kurz erklären, Kreuzberg-Projekt, was muss man sich darunter vorstellen?
Das Kreuzberg-Projekt ist Gemeindeprojekt der Berliner Stadtmission. Also Berliner Stadtmission ist ein Verein, der sehr viel diakonische Arbeit macht und aber auch Gemeinden hat. Das wissen viele gar nicht. Also es sind ungefähr 20 Gemeinden über ganz Berlin verteilt. Und das Kreuzberg-Projekt ist eigentlich die Gemeinde, die am neuesten dabei ist. Die spannende Geschichte vom Kreuzberg-Projekt ist, dass es als FEG-Gemeindegründung gestartet ist, also Freie Evangelische Gemeinde, und sich vor gut 2 Jahren der Berliner Stadtmission angeschlossen hat. Also die haben den Träger gewechselt sozusagen und genau. Deswegen ist meine korrekte Bezeichnung auch Stadtmissionarin tatsächlich.
Das hört sich schon mal gut an. Da gehe ich gleich noch drauf ein. Es gibt ja in vielen Städten, wenn man so ein bisschen in der christlichen Gemeindeszene beheimatet ist, das heißt, es gibt, aber gab es mal zumindest Hamburg-Projekt, weiß nicht, ob es das noch gibt, Berlin-Projekt, überall diese Projekte. Hängen die miteinander zusammen? Ist Kreuzberg-Projekt da, ist das so eine Art Brand wie jetzt ICF zum Beispiel? Das gibt's auch überall in Deutschland. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, ja, die hängen alle zusammen, ja. Das Ganze hat mit dem Berlin-Projekt gestartet. Ich glaube, 2005 haben die angefangen. Dann war das Hamburg-Projekt so quasi der erste Ableger davon. Und das Kreuzberg-Projekt der zweite. Also Kreuzberg ist tatsächlich ein Ableger vom Berlin-Projekt. 2009 haben die damals gestartet. 2 junge Typen, der Friedhof Lebenhüß und Benjamin Kaden hießen die. Die haben das zusammen das Projekt gestartet, eben in und für Kreuzberg. Deswegen heißt es so.
Ich habe mal gehört, dass das Berlin-Projekt irgendwie auch was mit Timothy Keller zu tun hat. Der hat wohl mal ein Buch über Gemeinde in urbanen Kontext geschrieben, was irgendwie ziemlich gehypt worden ist, und dann sind da so Verbindungen entstanden. Ist das, also kannst du da auch noch was zu sagen? Ist das auch relevant für euch gewesen?
Ja, klar, also von der stammt ja der ganze theoretische Unterbau. Also von Tim Keller hat so ein Konzept entwickelt für Gemeinde in der Stadt. Also er hat es ja geschafft in New York City, wo alle gesagt haben, das schafft keiner dort, eine Gemeinde zu gründen. Er hat eben einen Ansatz gefunden, in der Großstadt die Leute zu erreichen, der auch sehr durchdacht ist. Also es gibt ja ein dickes Buch, Center Church. Kenne ich ziemlich gut, das Buch. Ich habe es nämlich übersetzt auf Deutsch.
Ach, okay. Spannend, ja. Ja,
genau. Und die Gründer vom Berlin-Projekt, der Christian Nowatzki und Konstantin von Abendroth. Christian Nowatzki war selber mal Praktikant bei Tim Keller. Und ja, kannte das Konzept und hat es auch in Berlin dann ziemlich erfolgreich umgesetzt. Das Berlin-Projekt ging ja wirklich durch die Decke erstmal. Und ich war dort selber lange dabei. Ich war so 1 Jahr nach der Gründung, dann bin ich zum Berlin-Projekt gekommen. Waren damals schon 150 Leute. Und ja, die haben damals wirklich einen Ansatz gefunden, Leute zu erreichen und auch ja wirklich Leute einzubinden. Ja. Das war so der Anfang des Ganzen. Und die Idee dahinter war natürlich von Anfang an, auch so irgendwie Ableger zu gründen, so in verschiedenen Stadtteilen. Da gibt's jetzt eben, ja, in Kreuzberg gab's dann den und in Friedrichshain gibt's noch einen Ableger innerhalb von Berlin.
Okay, Timothy Keller hat also irgendwie ein Erfolgsrezept gefunden, was in New York funktioniert hat. Was war dieses Rezept und wieso hat das oder inwiefern hat das in Berlin dann auch funktioniert?
Also die grundsätzlich sagte Tim Keller, dass Großstädte im Prinzip alle ähnlich ticken. Also die Kultur ist eher ein Unterschied, also zwischen Stadt und Land hast du dann einen Unterschied, aber Großstädte weltweit, irgendwie ticken die alle ähnlich und haben die Leute ähnliche Sorgen und Probleme und ähnliche Ideen und ticken irgendwie ähnlich, und deswegen war seine Theorie, dass sich das relativ leicht übertragen lässt, auch auf andere Städte weltweit. Da gibt's ein riesen Netzwerk, City to City, die das Ziel haben, Gemeinden zu gründen in Großstädten weltweit, und die sind da auch sehr rege darin. Genau. Ich muss jetzt gerade ein bisschen, es ist ein bisschen doch eine Weile her, dass ich das Buch übersetzt habe, deswegen überlege.
Sag's ruhig auch aus deiner Erfahrung, so wie habt ihr das im Berlin-Projekt, was habt ihr da gemacht?
Muss ich ein bisschen nachdenken, weil ich habe das Ganze ja nicht gestartet, ich habe es dann nur übernommen, auch das Kreuzberg-Projekt. Aber der Grundgedanke war schon, also die Leute einfach da abzuholen, wo sie sind, also wirklich da reingehen, wo sie sind, und also Kirche in säkularen Räumen stattfinden zu lassen. Das Berlin-Projekt sitzt ja im Kino Babylon zum Beispiel, was ich wirklich hat großen Spaß jetzt gemacht, dort Gottesdienst zu machen. Kino und
jetzt
was.
Überlege ich gerade, ist das da in der Nähe von dieser Gedächtniskirche? Ist das da? Oder ist das ein ganz anderes?
Nee, das ist am Rosa-Luxemburg-Platz, gegenüber von der Volksbühne.
Ah, okay. Ja.
Also total spannender Ort, ist ein bekannter Ort. Eigentlich jeder, der in Berlin kulturell unterwegs ist, war auch schon mal in Babylon und erkennt das und hat dann eigentlich keine Hemmung, da auch für einen Gottesdienst reinzugehen. Ja, das ist ein großer Teil von diesem Geheimnis dahinter.
So, dann bist du jetzt vor ein paar Jahren bist du dann dazu gestoßen und jetzt bist du selber Pastorin geworden. Kannst du mal erzählen, wie ist es dazu gekommen?
Ich glaube, ich muss ein bisschen früher anfangen mit der ganzen Geschichte. Gerne. Weil also zwischen meinem Studienabschluss und dass ich dann tatsächlich Pastorin geworden bin da drin, dazwischen lagen so schlappe 26 Jahre. Das muss ich, glaube ich, ein bisschen erklären. Ich habe Anfang der 90er in Basel studiert. Ich komme aus Südbaden und ich habe in Basel an der STH studiert. Komme ursprünglich aus einem nicht hochreligiösen Hintergrund. Also meine Familie war irgendwie so ganz normal. Und ich habe mich dann mit 13 bekehrt und so, wie man das eben so macht. Und habe dann Theologie studiert und hatte gegen Ende aber dann wirklich eine Krise, weil ich immer gemerkt hatte, das haut alles nicht hin. Ich stecke hier in einer Blase, die eigentlich keine Ahnung hat vom wirklichen Leben. Also genau, das hat mich dann davon abgehalten, gleich irgendwie als Pastorin irgendwie durchzustarten. Ich musste erstmal das alles wegsortieren und mich neu finden. Und ich habe dann lang rumgeguckt, was kann ich werden und so. Also ich hätte so immer Bock gehabt, theologisch zu arbeiten oder auch in einer Gemeinde. Ich habe aber schlichtweg keine Gemeinde gefunden, für die ich Bock gehabt hätte zu arbeiten. Und deswegen war ich lange freiberuflich unterwegs, habe mich weitergebildet in Richtung Seelsorge, Lebensberatung, habe eine Familie gegründet unterwegs. Ja, und ich war dann lang auch im Berlin-Projekt, hatte da ein bisschen schon auch die Hoffnung, dass das da was wird, dass ich so im Team mitarbeiten könnte. Das hat sich dann aber nicht wirklich entwickelt. Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich gucke mich jetzt nach was anderem um und habe wirklich lang gezögert, wirklich eine Pastorenstelle anzunehmen. Ich habe mir gesagt, ich bin eigentlich nicht der Typ dafür. Ich bin eher erstmal total introvertiert. Ich bin gar nicht so outgoing und ja, wie man so eigentlich sein müsste als Pastorin. Und habe mich dann doch entschlossen, mich beim Kreuzberg-Projekt zu bewerben, weil die hatten eine Vakanz, die haben wirklich dringend jemanden gesucht. Und als ich mich dann dazu durchgerungen habe, ging es dann wirklich sehr schnell. Das mal im Schnelldurchgang.
Und wie war das dann? Also was hat dich, oder vielleicht mal so, ich versuche so ein Gefühl dafür zu bekommen, was macht jetzt dieses Kreuzberg-Projekt aus? Was ist das für eine Gemeinde? Und dann wieso hast du dann gedacht, okay, du jetzt als introvertierte Person oder als Person, die sich da nochmal genauer oder sehr genau überlegt, wo sie dann als Pastorin landet, warum ist es dann Kreuzberg-Projekt geworden?
Was das Kreuzberg-Projekt von Anfang an schon auch ausgemacht hat, ist, dass sich dort Menschen eingefunden haben, die woanders irgendwie in keine Gemeinde reingepasst haben, die aber dort irgendwie einen Ort gefunden haben, wo sie irgendwie so sein konnten, wie sie sind, so wie sie nun mal sind. Die waren auch von Anfang an wirklich offen für queere Menschen im Kreuzberg-Projekt. Also da waren meine Vorgänger echt weit voraus und noch vor anderen Leuten. Und das hat mich schon sehr angesprochen. Also das war auch ein Thema, was mir sehr wichtig ist. Also dieses Anliegen für queere Menschen in Gemeinden. Mhm. Und da, das war so ein Punkt, der wirklich zusammengepasst hat. Und auch, dass ich jetzt nicht so mainstreamig drauf bin als Pastorin. Also ja, ich konnte mich auch in keiner normalen Gemeinde wiederfinden. Und ich habe gemerkt, also wir passen so vom Wesen her eigentlich ganz gut zusammen, ich und die Leute vom Kreuzberg-Projekt.
Mhm.
Und wir mochten uns auch ziemlich schnell dann sehr gerne, als wir uns dann mal kennengelernt haben, alle zusammen. Und wir haben gemerkt, hier passt doch eigentlich zusammen.
Ich habe die, von Tim Keller bis zu offen für queer. Das war aber auch ein Ritt, oder?
Ja, es liegt jetzt nicht wahnsinnig nahe, das ist allerdings wahr. Ja, das war aber auch so ein Thema, was mich echt immer umgetrieben hat. Also ich wusste, also Tim Keller war ja im Prinzip stockkonservativ. Das muss man ja so sehen von der Theologie her. Hat er trotzdem wenigstens diese Offenheit auch für Urbanität und so weiter. Und ja, also ich habe auch gemerkt, also ich muss das irgendwie weiterentwickeln. Ich muss dieses queere Thema irgendwie lösen, auch für mich. Und habe das an dem Berlin-Projekt auch mit bearbeitet, zusammen mit anderen. Wir hatten dann so einen Arbeitskreis Vielfalt eröffnet, um diese Themen einfach mal zu bearbeiten. Genau. Und ich hatte mich in meiner Einstellung schon längst irgendwie gelöst von dem, was ich auch so halt von der STH Basel und im ganzen evangelikalen Umfeld halt mitgekriegt habe, so was queere Menschen betrifft. Und ich habe einfach, als ich dann in Berlin war, schnell gemerkt, dass das, was ich darüber gelernt habe, einfach überhaupt nicht passt. Also, dass queere Menschen überall total anders sind, als sie eigentlich sein müssten, laut Theorie. Also irgendwie, und ja, genau, das sind alles tolle Menschen und die sind so richtig, wie sie sind. Und ja, die sind
Es ist Geschenk. Dann die eine Sache, wenn man so theoretisch lernt und auf einmal trifft man auf Menschen und dann.
Ja, ja. Man zerschellt das Ganze an der Realität. Das war tatsächlich so.
Hat das Kreuzberg-Projekt, ich weiß nicht, wie es beim Berlin-Projekt ist, aber für mich scheint es auch so ein bisschen so zu sein, dass diese Gemeinden auch so einen längeren Weg hinter sich haben. Also ich sag jetzt mal, mein Tim Keller, ich habe früher immer gesagt, das ist der höflichste Fundamentalist, den ich kenne. Das ist, glaube ich, ein extrem, das ist jetzt sehr gespitzt. Ich weiß nicht, ob man ihn wirklich als Fundamentalisten bezeichnen muss. Weil ich finde, dazu ist er zu belesen und zu differenziert in seiner Theologie. Aber ich meine immerhin, er ist Gründer der Gospel Coalition und das ist schon wahrscheinlich ein Netzwerk, was sehr nah am Fundamentalismus ist.
Das würde ich auch so sehen. Das sind jetzt
schon, ne?
Nicht meine Freunde.
Ja. Aber wie ist das gewesen? Also was ist passiert in Berlin?
Mit mir.
Mit dir oder generell einfach mit diesen Projekten, ihr habt da ja offensichtlich einen Weg hingelegt. Also ich meine, im Berlin-Projekt, das, was ich da noch weiß, ist, dass sich da einmal Thorsten Hebel als Pastor beworben hat. Das war ein Riesenprozess, ist durch meine Timeline gegangen. Und Thorsten Hebel ist ja so der, an dem so die deutsche Dekonstruktionswelle so ein bisschen festgemacht wird. Der hat das Ganze losgetreten. Wo ich denke auch, okay, kann man sich drüber streiten. Aber im Grunde, wenn sich so jemand dann im Berlin-Projekt bewirbt, was ist passiert? Also kannst du mal uns ein bisschen in die Geschichte von den Projekten da, von diesen Gemeinden mitnehmen? So wie du es wahrgenommen hast.
Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Also im Berlin-Projekt wurde die Frage eigentlich lange nicht offen thematisiert. Also ich habe immer wahrgenommen, dass die Pastoren, auch Christian Nowatzki, dass der also kein Hardliner ist in dieser Frage. Aber die haben das ein bisschen unterm Teppich gehalten, schon auch, weil diese ganzen Gemeinden natürlich auch von Amerika Anschub finanziert wurden und auch länger noch finanziert wurden. Und es wäre dort nicht gut gekommen, wenn so eine Gemeinde sich offen als total queerfreundlich geoutet hätte. Denen wäre schlichtweg die Finanzierung weggebrochen. So erkläre ich mir das, dass die sich dann nie wirklich offen geäußert haben. Aber mich hat das zunehmend tatsächlich auch gestört und so einige andere auch. Und also inzwischen haben sie sich wohl dazu durchgerungen, auch das Berlin-Projekt ist Willkommensgemeinde, ist bei Zwischenraum gelistet.
Ja, genau. Mhm.
Und genau, das Kreuzberg-Projekt, also wie gesagt, die hatten von Anfang an eigentlich diese Offenheit. Die hatten auch schon mal eine Transperson im Leitungsteam.
Mhm.
Und das gab noch früher auch tatsächlich Stress mit dem FEG-Bund. Ist mit ein Grund, warum wir Stadtmission sind und nicht mehr FEG, weil das ging auf Dauer halt einfach überhaupt nicht.
Hm. Ja, verstehe ich. Oder, also ich meine, ich habe Freunde in der FEG, ich habe immer mal wieder ein bisschen was gehört, habe auch von Leuten, die man immer so trifft, immer mal gehört, ja, im FEG-Bund, da gab es im letzten Jahr, ist ja auch durch die Medien dann gegangen, gab es große, sagen wir mal, Spannung, wo es dann um die Frage ging, ob man dieses queere Thema dazu als Anlass nehmen kann, um da so die Selbstständigkeit der Gemeinden, ich sag mal, in Frage zu stellen. So, das war eine Position, die eben sagt, wir müssen jetzt hier mal für Ordnung sorgen und müssen die reine Lehre verbindlich machen für alle. Und dann gab's das andere Camp, die gesagt haben, Selbstständigkeit der Gemeinde, hier macht keiner hier so einen Diktatoren-Move. Und ich glaube, am Ende hat sich die Position durchgesetzt, die gesagt hat, Föderalismus bleibt bestehen, jede Gemeinde macht ihr eigenes Ding. Mhm. So, das ist das, was ich mitbekommen habe. Ich frag mal direkt zurück, aber hätt's da nicht eigentlich so Gemeinden wie das Kreuzberg-Projekt oder Berlin-Projekt, also brauchst solche Gemeinden nicht stärker dann in solchen Bünden? Oder wie siehst du das?
Also meinst du, dass die sich mehr positionieren sollten? Also, dass sie irgendwie lautstark
ihre Ich habe einen Theologen aus den USA, den ich sehr schätze, Tom Ord. Du wirst ihn kennen, du hast das Buch von mir gelesen. Tom Ord, der hat vor ein paar Wochen hat er erzählt, dass er von seinem Gemeindebund, das ist die Kirche des Nazareners, wurde er als Irrlehrer, Heretiker, also er hat die Ordination verloren, hat die Mitgliedschaft verloren, darf nicht mehr predigen und also ist wirklich komplett rausgeschmissen worden.
Ja, stimmt, habe ich in den sozialen Medien verfolgt.
Ja. Und er hat da in verschiedenen Podcasts drüber gesprochen. Er hat einen Punkt genannt, der für mich sehr nachvollziehbar war. Er hat gesagt, dass das Problem bei vielen Gemeindebünden ist, dass es eben so einen Abgang gibt von Menschen, die offen ticken oder auch von Gemeinden. Und er sagt, das hat einen Rattenschwanz. Der Rattenschwanz ist nämlich, dass wenn Menschen mit einer offenen Position die Gemeinden verlassen, dann sind auf einmal diejenigen, die gemäßigt sind, die irgendwie in der Mitte sind, sind auf einmal jetzt die Linksradikalen. So, und damit hat man einfach dadurch, dass eben verschiedene Leute jetzt mit einer offenen Weltsicht die Gemeindebünde verlassen, hat man auf einmal direkt so einen Rechtsruck. So, was denkst du dazu?
Ja, ich kann es nachvollziehen. Und ich habe mich selber auch gar nicht so wahnsinnig gut gefühlt, als ich dann bekannt gegeben habe, dass ich jetzt das Kreuzberg-Projekt leite und dass wir gar nicht mehr im FEG-Bund sind. Das heißt, ja, dass wir da auch nicht mehr mitreden und mit unterstützen in der Hinsicht. Ja, ich verstehe es, dass es irgendwie für die anderen jetzt umso schwieriger ist, weil wieder einer weniger, der in die Richtung ziehen könnte. Aber ich bin irgendwie auch ein bisschen abgegessen von diesem ganzen Thema. Also, dass man sich wirklich über diesem Thema zerlegen muss, einfach über die Tatsache, dass ein Mann halt einen Mann gern hat und eine Frau eine Frau. Also es ist so eigentlich so ein Randthema, so was Lächerliches. Und irgendwie, ja, bin ich irgendwie doch auch froh, dass ich das Thema einfach mal los bin, weil in der Stadtmission ist es überhaupt kein Thema. Also die haben ein Leitbild, das sagt, dass alle Menschen gleichwürdig sind und dass hier Gleichstellung praktiziert wird in jeder Hinsicht. Und damit ist das Thema durch und fertig. Und da wird bei uns eigentlich auch gar nicht mehr groß drüber gesprochen.
Ja, und ich konnte mir mal vorstellen,
und kein Mensch redet drüber.
Setzt natürlich auch dann Energien frei oder beziehungsweise ich habe auch den Eindruck, dass diese Kämpfe, das ist ja auch ein absoluter Abreibungsverlust. Also ich selber hab mal den Prozess mitgemacht, wie eine Gemeinde sich geöffnet hat, war damals auch in der Leitung. Und das ist ein unfassbarer Kraftakt gewesen. Für alle Beteiligten. weil es einfach so anstrengende Gespräche sind und im Grunde dadurch, durch diese ganzen Konflikte, die dadurch entstehen und Verletzungen und Menschen gehen und du hast schlechte Stimmung da drin. Du kannst eigentlich deinen normalen Job, finde ich, gar nicht vernünftig machen, weil eigentlich immer so eine düstere Wolke darüber liegt. So, es klingt jetzt so ein bisschen so, ja, jetzt Stadtmission, jetzt kann man mal wieder so ein bisschen das machen, warum man eigentlich angetreten ist.
Ja, es ist tatsächlich so. Also ja, also ich hatte mich da auch sehr reingegeben im Berlin-Projekt in dieses Thema und irgendwie das voranzubringen. Und ja, als ich dann im Kreuzberg-Projekt angetreten bin, hatte ich schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl, so ein Teil meines Lebens ist sinnlos geworden, weil das Thema einfach kein Thema dort ist. Andererseits ist es natürlich auch sehr entlastend, wenn man das einfach mal wegpacken kann. Ja.
Ich habe deinen Blog gelesen.
Ja.
Ich glaube sogar fast vollständig, weil ich mag den sehr. Ich muss sagen, das werde ich auch verlinken. Es sind wirklich schöne, schöne Texte. Da ist ein Text, da geht's darum, dass du so ein bisschen beschreibst, wie du beim Kreuzberg-Projekt angefangen hast. Dass du dann irgendwo, ich glaube, in so eine Art Café oder sowas rein musstest, durch eine Küche hinten durch und dann sagst den Leuten Hallo und gehst dann über die Treppe im Hinterhof dann in den dritten Stock. Und das fand ich irgendwo spannend. Du schreibst dann da so einen Satz. Ich lese den mal genau vor, weil ich den wirklich gut fand. Da schreibst du: Ich bin ja vor langer Zeit mit dem Gedanken nach Berlin gekommen. Wenn am Christsein etwas dran ist, dann muss es sich auch in einer Stadt wie dieser bewähren, insbesondere in einer so bunten, sperrigen, vom Christentum unbeleckten Gegend wie Kreuzberg. So. Also dieses, du läufst an Cafés vorbei, an Dönerbuden und jetzt soll Christian da irgendwie was zu sagen haben. Weißt du, jetzt nach einiger Zeit in dem Job, was ist davon noch übrig geblieben? Nein, das ist jetzt blöd. Hat das irgendwie etwas, also hast du das mit Leben füllen können? Hast du das irgendwie erfahren, dass Christian da einen Unterschied machen kann?
Also ich mache diesen Job seit 2 Jahren, also ich bin noch ganz am Anfang, was das betrifft. Aber dieser Gedanke, dass sich Christsein in einer Stadt wie dieser bewähren muss, wenn da was dran sein soll, das war so der Gedanke, der mich ursprünglich eigentlich nach Berlin gebracht hat. Also ich hatte, wie gesagt, in Basel studiert, in dieser frommen Blase, und ich habe gemerkt, ich muss da weg. Also ich muss wirklich raus aus dieser Blase. Ich hatte den Eindruck, ich habe überhaupt nicht kapiert, worauf es im Leben ankommt. Ich hatte mich in diese fromme Welt geflüchtet, vielleicht auch aus Angst vor der Realität. Also das waren alles so Gedanken, die ich damals im Kopf hatte, so mit Mitte, Ende 20. Und ja, ich bin mit diesem Gedanken nach Berlin gekommen. Dachte, also hier, das ist hier so säkular, so hier ist so wenig Christliches überhaupt los. Also viele Leute haben überhaupt keine Ahnung, was Christsein ist. Der Hälfte ist DDR-sozialisiert. Also, und es ist wirklich, ja, für Christen ein hartes Pflaster. Und ich wollte mich aber dem einfach stellen. Und ich habe gesagt, jetzt bin ich hier und jetzt gucke ich mal, was ist an dieser Botschaft dran von Jesus, von Gnade, von Auferstehung etc. Wie transportiere ich das hier in diese Stadt? Oder was hat diese Stadt mir dazu zu sagen? Und ja, also das, seither treibt mich dieser Gedanke um. Das war 1997, als ich nach Berlin gekommen bin. Das ist eine Weile her. Genau, die Stadt war damals noch eine andere. Aber ich glaube tatsächlich, so nach und nach komme ich ihm auf die Spur, was das bedeuten könnte. Also einmal hat die Stadt mich natürlich auch verändert in meinem ganzen Glauben und wie ich Dinge betrachte. Und ich glaube, ich bin dabei, so das Wesentliche am Christsein hier rauszuschälen. Also, dass irgendwie Gnade wirklich zum Beispiel so ein Thema ist, was wirklich wichtig ist, was ich sonst selten finde in der Stadt und was die Stadt aber wirklich braucht, was die Menschen brauchen. Aber dann wiederum, was bedeutet das? Also, was ist Gnade? Oder auch, ja, so die ganz großen Themen, Auferstehung, Vergebung, sind alles Themen, die sich irgendwie anwenden lassen, auch auf die Konflikte, die man so hat in der Stadt, und gleichzeitig aber auch die Schönheit von dem allen wahrzunehmen. Also Berlin ist ja wahnsinnig grau, aber es ist auch einfach eine schöne Stadt. Also da ist so,
das ist wirklich,
wenn man genau hinguckt, entdeckt man so vieles, was einfach faszinierend ist.
Du hast in einem Blogpost, hast du geschrieben, da ging es, ich glaube, um so ein, Das fand ich sehr schön. Mal so die letzten 6 Monate, glaube ich, Revue passieren zu lassen.
Ja.
Dann hast du unter anderem so dieses, ihr seid als Kreuzberg-Projekt ja, glaube ich, in Neukölln oder da zumindest in der Nähe, wo als der 7. Oktober war, Menschen auf der Straße hier Plätzchen verteilt haben und gejubelt haben. Und das nimmst du mit rein. Kannst du uns mal ein bisschen mit reinnehmen, wie war das für dich, dieser Tag, als du das wahrgenommen hast? So gerade auch aus deiner Sicht als Pastorin.
Ja, schwierig, der 7. Oktober. Also ich muss immer vorausschicken, der 7. Oktober, das ist eigentlich mein Geburtstag.
Ach du einfach. Oh nein, ey.
Das ist halt wirklich verkackt.
Ich habe am 24.02. Geburtstag, der Tag, an dem Putin die Ukraine angegriffen hat.
Wunderbar.
Was ist los? Super, oder?
Ja, da lasst Großartig. Uns feiern. Ja, es ist
auf das Leben.
Genau. Ja, der 7. Oktober im letzten Jahr. Ich habe den im Zug erlebt. Ich war am Tag vorher in Basel gewesen. Eine gute Freundin von mir hatte da Geburtstag gefeiert, die am 6. Oktober Geburtstag hat. Und ja, ich saß an diesem 7. Oktober, habe mich morgens in den Zug gesetzt, Laptop rausgenommen, mich ins WLAN reingeloggt und lese diese Nachricht, dass da ein Überfall in Israel stattgefunden hat. Und man wusste noch nicht so genau, aber es ist nur fürchterlich. Und ja. Ja, es ohne Worte, also da fällt erstmal nichts dazu ein. Und ja, ich habe dann später erfahren, dass von dieser Geschichte, dass da in Neukölln auf den Straßen Baklava verteilt wurde. Und diese Kreuzung, die man da in den Medien gesehen hat, also irgendwie diese, die dann voll war mit Palästinenserfahnen und eben Leute, die gejubelt haben. Diese Kreuzung ist wirklich 5 Minuten von unserem Büro entfernt. Also von unserer Gemeinde. Das ist wirklich da, einmal um die Ecke ist es gleich da, wo wir sind. Und das war schon wirklich wahnsinnig schwierig. Also ich fand das so widerlich. Also dass hier ein riesiges Gemetzel bejubelt und gefeiert wird. Ja, es ist unfassbar schlimm. Erstmal. Und der Tag drauf, das war ja ein Sonntag, der 8. Oktober. Und wir hatten da keinen Gottesdienst angesetzt. Wir hatten auf eine kleinere Runde so eine Andacht angesetzt. Und das war auch ganz gut so. Wir saßen alle nur da und haben uns angeguckt und ja, haben viel gebetet und aber wussten nicht so richtig. Und ja, ich hatte die ganze Zeit dann das Gefühl, also das ist mir jetzt echt zu groß. Das ist zu viel, zu.
Ja.
Ja. Ich bin dann einige Male da rübergelaufen zu dieser Kreuzung, also die hat sie sich ja beruhigt und war einfach eine ganz normale Kreuzung, aber man wusste ja genau, was da los war kurz davor und ich bin da rumgelaufen und hatte das Gefühl, ich würde gern was tun, ich würde gerne diesen Hass irgendwie tottrampeln. Wenn es was genützt hätte, wäre ich so lange die Straße rauf und runter gerannt, bis es weg gewesen wäre, aber sowas haut nicht hin und ich fand es wirklich auch emotional ganz schwierig.
Was würdest du sagen, als Christ, da jetzt noch vor ein paar Tagen drüber gesprochen, auch angesichts von jetzt so Sachen wie Trump-Wahl? Ich hänge nämlich jetzt noch ein bisschen bei diesem, das ist irgendwie zu groß. Was ist deine Sicht darauf, so diese großen Themen, was ist da eine Reaktion als Christ, als Gemeinde?
Also wir können natürlich nicht den Nahostkonflikt lösen, also das nicht, aber ich glaube, wir können Haltung zeigen, also einmal klar machen, wo wir stehen und dass wir auf der Seite Israels stehen, also dass wir froh sind, dass es diesen Staat gibt und dass wir jüdisches Leben auch in Berlin schützen, dass wir uns dafür einsetzen und dass wir gleichzeitig auch die andere Seite sehen, die arabische Seite. Ich habe seither viel gelesen über diesen ganzen Konflikt und weil hier, wenn man so aus der christlichen Szene kommt, kennt man eigentlich nur die jüdische Geschichte des Ganzen, aber die arabische Seite kennt man oft gar nicht. Also die palästinensische Seite. Da bin ich sehr viel am Lesen und fange so ansatzweise an zu verstehen, was eigentlich los ist und ich glaube, der Schlüssel ist erstmal wirklich die Verständigung, also dass diese beiden Seiten wirklich mal anfangen, miteinander zu reden und dass wir beide Seiten auch sehen und versuchen, Menschen zusammenzubringen. Also nicht weiter zu spalten, sondern wirklich versuchen, nicht unbedingt zu versöhnen, aber einfach mal dafür zu sorgen, dass diese Leute anfangen, miteinander zu reden und sich gegenseitig wahrzunehmen.
Wie nimmst du das wahr? Ich habe vor allen Dingen auch mit meiner queer-feministischen Bubble habe ich, was das angeht, auch so eine harte Zeit hinter mir, weil ich den Eindruck habe, dass da dieses, wir müssen zwei Seiten sehen oder vielleicht muss man auch deutlich mehr als zwei Seiten sehen. Und ich habe zum Beispiel jetzt hier auch im Podcast, habe ich ganz bewusst, habe ich noch gar nichts dazu gesagt. Einfach deswegen, weil ich denke, das Thema, das ist so komplex. Ich traue mir das nicht zu, das so zu beackern, ohne dass ich da also wirklich einigen Menschen oder einer Seite Unrecht tue. So, das ist so ein bisschen, ich habe da großen Respekt vor. Aber mir ist es schon immer oder mir ist es schon sehr, sehr lang irgendwie so ein Anliegen auch mal zu sagen, so, ich bin Teil von dieser queer-feministischen Bubble, gerade auch im Christenbereich und merke, dass da aber auch, gerade in den USA, aber ich habe hier auch Gespräche gehabt, die in die Richtung gehen, Gott ist auf der Seite der Unterdrückten und deswegen ist Gott auf der Seite Gazas. Hab viele Bilder gesehen, die geteilt worden sind, so God under the rubble, also Gott unter dem Schutthaufen. Und auch tatsächlich welche, wo es in die Richtung ging, dann wirklich zu sagen, ja, diese Vergewaltigung, das Morden durch die Hamas ist totgeschwiegen worden oder ist so in, also da ist man in so eine Einseitigkeit verfallen. Ich weiß nicht, wie nimmst du das wahr bei euch? Hast du solche Gespräche auch? Kennst du das oder wie ist das? Ich meine, ihr seid in Berlin.
Ja, klar, ich kenne diese pro-palästinensischen Stimmen, also auch auf hier in der ganzen linken Szene. Also das ist ja gang und gäbe. Also ich finde es, ja, ich meine, was ich verstörend finde, ist, dass irgendwie Juden Angst haben müssen, in Berlin sich offen zu zeigen. Das ist tatsächlich gerade so. Und ich habe ja auch einen Mensch im Kreuzberg-Projekt, der irgendwie jüdischstämmig ist und irgendwo ein David-Stern-Tattoo hat, was er nicht offen zeigt aktuell. Also auch nicht in dem Haus, wo wir unsere Gemeinde. Und sowas macht mich dann schon betroffen. Also wenn sowas nicht mehr möglich ist. Aber trotzdem, also natürlich verstehe ich auch irgendwo die Wut der Palästinenser. Also wenn man sich die Geschichte anguckt, die ist so verfahren, so, ja, also dieser Konflikt ist einfach so chronifiziert, so verfahren. Man findet irgendwie keinen Ausweg draus. Ja, deswegen denke ich, also, ja, wir können wirklich nur kleinste Schritte tun und, ja, versuchen, dass Menschen miteinander sprechen und einfach die Haltung haben, dass wir daran glauben, dass jeder Mensch auf der Erde Platz hat. Hm. Also, egal, ob er Jude, Palästinenser, was auch immer ist, also jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes, hat seinen Platz auf der Erde und das muss irgendwie möglich sein. Ja, das so als Grundhaltung.
Ja, voll. Stichwort lesen. Du hast einen Blogartikel geschrieben über Emilia Roark.
Mhm.
Ich würde sagen, Galionsfigur der progressiven queer-feministischen Szene in Deutschland momentan. Also eine der ganz großen Stimmen da. Sie hat ein Buch geschrieben über das Ende der Ehe. Da gibt es eine lustige Story zu. Vor einiger Zeit haben hier Thorsten Dietz und Tobias Falks, Grüße gehen raus, haben eine Podcast-Folge gemacht über Ehe, ich glaube, das war ihre ganze Ethikreihe da. Und dann haben sie gerade was über Ehe gemacht und ich glaube, eine Woche vorher habe ich gesehen, Emilia Roark bringt ein neues Buch raus über das Ende der Ehe, lese ich mal. Und dann kam das raus und wie soll ich sagen? Also das war quasi direkt am nächsten Tag, als die Podcast-Folge von Tobias Falks und von Thorsten Dietz rauskam. Da hatte ich das Buch fertig und hab den dann geschrieben, also ganz ehrlich, wie kann es denn sein, dass ihr dieses Buch nicht da drin habt, jetzt wo das so rauskommt und Emilia Roark und überhaupt und so, das muss doch, also da müsst ihr doch irgendwie die Gegenseite auch mal stark machen. So, weißt du, weil es ist ja klar, Thorsten Dietz ist derjenige, der einfach 1000 Bücher liest und der so. Und dann hatte ich mal einmal ein Buch gelesen, was er noch nicht gelesen hatte. Und ich glaube, es hat gesessen. Ich glaube, so dieser Stachel hat gesessen. Das nächste, was ich mitbekommen habe, war irgendwie, dass Thorsten Dietz dann in einer Lesung saß von Emilio Roark und hat so schön gelesen. Und dann haben sie auch danach nochmal eine Folge gemacht, wo sie das dann nochmal aufgegriffen haben. Das war mein persönlicher, ein schöner Moment. Und es war einfach Zufall, dass ich das gelesen habe. Aber gut, war sehr schön. Aber was ist deine Geschichte mit dem Buch oder wie bist du dazu gekommen, das zu rezensieren auf deinem Blog?
Ja, ich meine, das Buch wurde natürlich überall durchgereicht und klar, das war in aller Munde. Und ich dachte, ja, mit dem Titel, also ich als Pastorin sollte dann eine Meinung zu haben. Hm. Ja, also genau. Und deswegen, ja, hab ich das gelesen und... Ja, also muss sagen, also mich hat sie nicht wirklich überzeugt. Hm. Also ich werde die Ehe mit meinem Mann nicht beenden, weil ich glaube nicht, dass er mich unterdrückt, etc. Also ja.
Ja, es gab, mich hat es auch nicht vollends überzeugt. Ich glaube, sie hat starke Stellen da drin, aber an einigen Stellen, wo ich auch meine Fragen habe. Was ist für dich das Argument dafür, Ehe ist nicht das Rückgrat des Patriarchats? Was würdest du sagen?
An mir ging das Buch irgendwie ein bisschen vorbei. Also ich hatte irgendwie so einen Eindruck, Emilio Roark lebt in irgendwie ein anderes Leben als ich. Also die scheint ja wirklich also sehr üble Männer getroffen zu haben in ihrem Leben. Also die gibt's natürlich. Aber ich konnte diese Verallgemeinerung nicht nachvollziehen. Also ich meine, also mein Mann und ich, wir erziehen unsere Kinder gleichwertig, also wir teilen uns da rein in Kindererziehung und auch im ganzen Haushalt, mein Mann putzt, ich koche, mein Mann bügelt, der ist hier nicht der Patriarch und ich bin nicht die, die sich hier unterdrücken lässt und es nicht merkt, also für mich geht das nicht auf. Und gleichzeitig hat sie natürlich Punkte, also ich glaube, wir sind noch nicht in der heilen Welt angekommen, wo keine Frauen mehr durch irgendwelche Männer unterdrückt werden. Da ist natürlich immer noch ein Gefälle da und Gender Pay Gap gibt's und das sind alles noch Realitäten. Aber ja, irgendwie, aber ganz so schlimm, wie sie es darstellt, finde ich es eigentlich nicht mehr auf der Welt. Ja, ich mache einen Job, der früher Männer vorbehalten war. Inzwischen guckt sich doch keiner mehr um, wenn eine Frau Pastorin ist. Das ist doch normal inzwischen. Und, ja, also ich finde, das darf man auch mal anerkennen, was alles schon Gutes passiert und dass das irgendwie viele Themen sich doch nach und nach erledigen.
Ja, ich glaube, dass sie, du schreibst es auch in dem Blog, ihr Bild von Männlichkeit ist ja im Grunde so, dass sie sagt, Männlichkeit an sich ist ein Dominanzbegriff. So.
Ja.
Und sagt deswegen im Grunde, ja, muss das aufhören. So, ich weiß nicht, was dann anstelle dessen kommen könnte. Also ich finde, die Frage ist ja immer, was man wie definiert. Also wenn man sagt, Männlichkeit ist, Frauen werden von Männern dominiert und unterdrückt, dann würde ich sagen, ja, Unterdrückung und Dominanz ist schwierig. Da muss was anderes kommen. So, aber ich würde eben sagen, das ist ja nicht die einzige Möglichkeit, wie man Männlichkeit definieren kann.
Ja, sehe ich genauso. Also eben, klar, also... Unterdrückung, Dominanz ist ja, also ich würde mal fast sagen, geschlechterunabhängig. Es gibt auch Frauen, die super unterdrücken können. Hm. Die sind deswegen nicht männlich. Das fände ich irgendwie absurd, dieser Gedanke. Und ja, also ich glaube, wenn man das mal trennt voneinander, also Männlichkeit ist, also ich muss sagen, ich mag Männer, also ich finde die gut. Und deswegen habe ich jetzt auch, also sperrt sich in mir einiges jetzt irgendwie so Männlichkeit als so negativ befrachtet zu sehen. Aber natürlich so... Dominanzgefälle, dass man die auflösen muss, das ist klar. Aber ich würde es jetzt mal einfach mal geschlechterunabhängig betrachten.
Hm. Ihr habt in der Gemeinde einen Weg zurückgelegt. Ich dachte, ich wollte dich auch mal fragen, wie sieht denn das aus? Dieses ganze Thema Dekonstruktion. So Menschen, die in ihrem Glauben eine Reise zurücklegen, die vielleicht aus dem konservativen Bereich kommen und dann viele Überzeugungen hinter sich lassen. Und dann anfangen, Emilia Roark zu lesen und Fridays for Futures toll zu finden und dann wird man linksgrün versifft. Ich habe übrigens eine witzige Story. Beim Freestock habe ich irgendwie so ein Gespräch mitbekommen, so am Rand. irgendein Typ, der mit seiner Freundin zusammengekommen ist, in Berlin. Und die, oder zumindest halt, ich weiß nicht, ob die zusammengekommen sind, aber es hat irgendwie ein gutes Gespräch gegeben. Und das ging ungefähr so nach dem Motto, boah, du bist der erste Feminist, den ich kennenlerne. Und seine Reaktion war so ein bisschen, Dude, ich lebe in Berlin. Also wahrscheinlich hast du einfach den erstbesten Typen quasi kennengelernt. Also sozusagen, hier laufen nur Feministen rum. So, ob das so ist, ich weiß es nicht. Hab meine Fragen, aber wie erlebst du das bei euch in der Gemeinde, Menschen, die so eine Reise hinlegen? Wie geht ihr damit um? Was ist da deine Erfahrung mit?
Da gibt's eine ganze Reihe von Menschen, die da eine Reise hinlegen. Und also ich würde mal fast sagen, also es ist eigentlich normal, im glaubenstechnisch unterwegs zu sein und Standpunkte zu verändern. Also ich habe ja selber diesen Weg hinter mir. Und ja, es ist eine Sache, die sein darf, also die ich auch sehr unterstütze. Und also ich spreche viel auch einfach so unter vier Augen mit Leuten. Und gerade als ich angefangen habe, habe ich viel mit Leuten gesprochen, die mir dann teilweise auch gesagt haben, irgendwie so ehrlich gesagt, oder ich möchte eigentlich jetzt erstmal ein bisschen auf Distanz bleiben zur Gemeinde, weil ich mich gerade nicht so wohlfühle mit Glauben und mich erstmal selber sortieren muss. Und da habe ich auch gesagt, das ist völlig okay, bitte mach das. Und bitte komm nur zur Gemeinde, wenn du dich wirklich gut fühlst damit und wenn es dir wirklich was bringt. Und ja, also Leute haben mich dann anfangs tatsächlich auch beim Wort genommen und sind einfach nicht gekommen. Also ja, die ersten Gottesdienste, die wir so hatten, waren ziemlich leer. Das war dann so. Und aber da mussten wir dann halt durch, wir als Gemeinde. Und ja, also das finde ich, muss auch unbedingt sein, also diese Offenheit. Also Leute sollen die Möglichkeit haben, einfach mal nicht zu kommen, ohne dadurch gleich einen Anschluss an die Gemeinde zu verlieren. Und ich darf auf keinen Fall irgendeinen Druck auf Leute ausüben. Also da muss ich jetzt
aber. Ja? Funktioniert das? Also ich meine, wenn du dich vorne hinstellst und sagst, ihr müsst alle nicht kommen und die Leute kommen auch nicht, so dann.
Ja, es gibt doch irgendwo dieses Südsee-Sprichwort, das lautet, wenn du möchtest, dass ein Gast bei dir bleibt, musst du ihm ein Boot schenken. Also der muss jederzeit die Möglichkeit haben, weg zu können. Dann weiß er auch, dass er bei dir bleiben kann. Ja. Also so ähnlich sehe ich das. Also wirklich, ich lasse den Leuten nach Möglichkeit wirklich die Freiheit, auch einfach wegzubleiben und bin ihnen nicht böse deswegen. Und ja, ich habe sie trotzdem im Blick und bete für sie. Und ja.
Wie gehst du mit dieser Spannung um, dass Leute, ich habe ja eine Studie über Dekonstruktion gemacht und ein Thema, ein Motiv ist da eben gewesen, dass Gemeinde auch beschrieben werden kann, so in der Machtstruktur, dass da Menschen sind, die dich sehr stark an die Institution binden durch unterschiedliche Dinge, muss christlichen Ehepartner heiraten, dann irgendwie so eine Unmündigkeit, die Menschen da selbst antrainiert bekommen haben und dann einfach auch so den Eindruck haben, ja, ich brauche diese Gemeinde, um überhaupt klarzukommen. So, und jetzt in der Dekonstruktion, da schwappt das ja ins Gegenteil, wo die Leute sagen, ich brauche Freiheit, ich mache mein eigenes Ding, ich habe meinen eigenen Kopf, ich lasse mir von niemandem was sagen und so. So genau diese Gegenreaktion. Und ich frage mich, wie gehst du mit dieser Spannung um, wo Leute, ja, also vielleicht gerade auch mit der Rolle als Pastorin dann ein Problem haben?
Das ist eine ganz spannende Frage, ja. Also es ist für mich selber alles andere als einfach. Ich musste mich am Anfang wirklich total neu sortieren, weil ich war ja nie in der Gemeinde also wirklich angestellt. Also ich hatte nie diese Pastorenrolle. Ich war eher außerhalb. Ich habe Leute beraten, die ein Problem hatten mit Pastoren und so weiter. Jetzt habe ich selber diese Rolle und das kriege ich natürlich ab. Also dass ich als Person in diesem Amt bin natürlich für manche Leute einfach ein Trigger, weil die mit Amtskollegen von mir halt wirklich blöde Sachen erlebt haben. Aber ja, ich glaube, das ist eine Sache, die ich aushalten muss. Also unter anderem dafür werde ich bezahlt, dass ich das wirklich aushalte, dass Leute auf mich seltsam reagieren. Und ja, dann liegt es an mir, da wirklich Geduld zu haben.
Ja.
ja, das wirklich auszuhalten und es einfach zu beweisen, dass ich integer bin und vertrauenswürdig bin. Also Vertrauen muss ich mir wirklich erarbeiten und das ist auch so wichtig, dass man Pastor nicht einfach so ohne weiteres vertraut. Also dass das sinnvoll ist, hat sich ja reichlich gezeigt. Und ja, ich muss mir dieses Vertrauen erarbeiten.
Kann man mit so Leuten Gemeinde bauen?
Also wenn alle so drauf wären, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Also genau. Also wir haben doch einige Leute, die ja, also die das entweder für sich wegsortiert haben oder die einfach halt wirklich, ja, jetzt, ich sage mal, keinen Gemeindeschaden haben. Also die gibt's ja auch. Und haben wir doch ein paar von denen, die mit denen ich zusammen also wirklich Gemeinde bauen kann. Und es gibt aber auch Leute, die ja so die selber wahrnehmen, ja, ich fühle mich noch nicht so ganz wohl, aber ich komme ab und zu und ich taste mich so langsam wieder ran. Und dann gucke ich halt, dass die Möglichkeit kriegen, einfach zu kommen und danach wieder zu gehen. Also neulich war eine da, die wirklich, ja, so ein Jahr lang die haben wir die kaum gesehen. Und dann irgendwann kam sie wieder und hat gesagt, ja doch, ich würde jetzt gerne so einmal im Vierteljahr wieder was machen auf der Bühne, mal eine Begrüßung machen oder so. So ganz langsam mich wieder rantasten. Ja. Und sowas ist toll, wenn sowas passiert.
Also es hört sich für mich, es muss im Prinzip ein paar Leute geben, die sich in die Mitte stellen und sagen, ihr müsst nicht kommen. Und wenn ihr kommt, achtet auf euch selbst und dann da auch mit Menschen einen Weg gehen. Das finde ich nachvollziehbar. Finde ich auch ein schönes Bild so. Zu Leuten sagen, ihr müsst nicht kommen. es ist ja sehr kontraintuitiv. Wie machst du das von den Inhalten her? Also muss es da irgendwie eine Form von Ansprache geben, um mit so, ich meine, ihr werdet ja auch ganz unterschiedliche Leute da haben. Ihr werdet ja nicht nur so dekonstruierte Leute da haben, sondern das wird ja völlig unterschiedlich sein in Berlin. Wie machst du das von dem, was du da erzählst? Ich denke mal, du predigst auch wahrscheinlich.
Ja.
Ich glaube, die Predigen gibt's auch online, ne? Kann man sie anhören?
Die kannst du ja anhören, ja. Genau. Wir haben auch öfters mal Gäste, die predigen. Aber ja, ich rede schon ziemlich viel von da vorne. Und genau, also ich sag mal, die Leute, die es irgendwie brauchen, dass ihnen jemand von vorne erzählt, wie sie ihr Leben zu gestalten haben, die haben wir eher nicht. Also die Leute werden bei uns nicht glücklich, weil ich sage ihnen nicht, wie sie ihr Leben führen soll, sondern ja. Das muss bitte jeder selber rausfinden. Also ich merke das beim Predigen. Also ich habe ja Predigen auch mal so gelernt, dass man irgendwie erst eine Auslegung vom Text macht und dann so die praktische Anwendung, so das heißt jetzt für uns das und das und so sollen wir leben. Mit dieser Anwendung habe ich immer wieder Mühe, da irgendwie Sachen zu finden, die wirklich für alle gelten sollen oder irgendwie ja so allgemeingültige Sachen zu finden, so Aussagen zu machen, widerstrebt mir immer mehr. Und ich merke aber auch immer mehr, dass es das eigentlich gar nicht braucht, so richtig. Weil die Leute dann schon selber merken, was das für sie selber heißt, wenn man irgendwie eine saubere Auslegung hat und das präsentiert. Oder was ich vielleicht machen kann, eine bestimmte Person aus der Geschichte oder irgendwo sonst her zu beschreiben und dann zu beschreiben, wie diese Person diese Aussage umgesetzt und ausgelebt hat. So als Beispiel. Aber irgendwelche allgemeingültigen Aussagen zu machen, so das bedeutet jetzt für euer Leben genau das und das, das haut nicht hin.
Ja, das ergibt Sinn für mich. Ja, könnte ich auch wenig mit anfangen, tatsächlich mit dieser Art von Predigt. Du warst beim CSD.
Ja,
genau. Ich war ja vor ein, zwei Jahren auch das erste Mal auf dem CSD tatsächlich. Ich war sonst nicht so der CSD-Gänger. Mein erster CSD war in London.
Okay.
Ich dachte, bin schon dann richtig. War aber auch, also wir sind nicht nach London geflogen für den CSD, muss ich dazu sagen, sondern der war einfach da und haben wir gesagt, gut, dann gehen wir auch hin. Und danach war ich aber auch nochmal in Köln, aber da gibt's viel, viel zu sagen. Meine Frage an dich ist, wie hast du es erlebt? Gerade auch als Pastorin. Du bist ja als Pastorin da gewesen.
Ja, also ich glaube, ich war jetzt nicht nach außen erkennbar als Pastorin, aber ich war auf jeden Fall da. Wir hatten uns extra T-Shirts drucken lassen. So, also vorne. Es gibt die EGBO, das ist die Evangelische Kirche Berlin-Brandenburg-Schlesische Oberlausitz. Die hat seit ein paar Jahren selber einen Truck auf dem CSD. Hm. Das war mal die Idee gewesen von einem Superintendenten, ich glaube vom Kirchenkreis Mitte, der gesagt hat, in die Kirche, die muss da sein, wo die Menschen sind. Wir müssen auf dem CSD und uns da präsentieren. Hm. Die hatten dann wie ein renommiertes Grafikbüro auch beauftragt, dass sie da was Schönes designen. So den Satz, Liebe tut der Seele gut, in Goldschrift auf dem T-Shirt drauf. Und ich hatte dann hinten drauf noch das Logo der Berliner Stadtmission, abgekürzt SM, ist ja auch wunderbar für ein CSD.
Sehr schön.
Also das Ganze war einfach ein Riesenspaß und durfte auch auf dem Truck mitfahren. Und ja, es ist einfach über ein CSD zu laufen mit einem T-Shirt, wo fett hinten drauf steht SM, ist einfach ein Gag. Also mir hat es einfach Spaß gemacht, mich da zu zeigen als Person der Kirche. Und ja, die auch einfach Spaß hat und einfach gern mit diesen Menschen zusammen ist, die da sind. Man merkt natürlich auch, wie es diesen Menschen auch ein Bedürfnis ist, sich auch einfach mal zu zeigen, dass sie dieses ganze queere, bunte, schrille Volk. Und es ist so eine gelöste Stimmung, die diese Menschen halt nicht wirklich überall erleben.
Ja, ich muss auch sagen, mir hat sehr gut getan. Also sowohl in London als auch in Köln waren ungefähr 1 Million Menschen beim CSD jeweils. War ultra bunt, ganz divers, auch von den Hintergründen her. Und das in einem Jahr, wo die AfD zumindest bei mir im Bundesland sind sie bei 20%. Im Osten haben sie Wahlen gewonnen. Und da zu sagen, okay, es gibt immer noch 1 Million Menschen, die hier auf die Straße gehen, das ist schon gut. Und ich glaube davon, also das wird es weiterhin brauchen. Das wird es definitiv weiterhin brauchen. Und ich finde es sehr, sehr cool, wenn Kirche dabei ist. Und auch vielleicht, also ich finde auch, dass Kirche da auch nochmal eine andere Rolle hat. Dann ist Kirche ja, so wie ich es also hoffentlich wahrnehme, ist Kirche jetzt nicht so, Kirche ist Gast da. Und das ist vielleicht auch mal gut.
Ja, genau. Ja. Und ich fand es total wichtig, auch einfach sich zu präsentieren, also einfach da zu sein.
Ja. Ja. Zu zeigen, Christentum kann auch anders aussehen. Ja.
Genau.
Ah, schön. Magst du nochmal sagen, für die Menschen, die jetzt vielleicht in Berlin sind, Kreuzberg-Projekt noch nicht kennen oder so und zufällig hier drauf stoßen, wie kann man euch erreichen? Was habt ihr vielleicht auch für Veranstaltungen, so wenn man mal vorbeikommen will?
Also wir haben eine Webseite, die gerade noch nicht wahnsinnig aktuell ist. Da arbeiten wir noch dran. kreuzbergprojekt.de. Da findet man auf jeden Fall die Termine, die sind aktuell. Die Predigten sind aktuell und der Rest kommt dann so nach und nach. Wir feiern Gottesdienst um 16:45 nachmittags. Und so gut wie jeden Sonntag und weiß nicht, also findet man es auf der Webseite, wenn es mal nicht stattfindet. Ja, das machen wir so. Viel mehr machen wir gerade noch gar nicht. Also wir bauen so nach und nach auf. Also wie gesagt, keiner soll unter Druck gesetzt werden. Wir setzen uns da auch nicht selber unter Druck, dass wir jetzt irgendwie ein Riesenprogramm auffahren. Aber wir haben noch eine offene Bibellesegruppe immer dienstags online. Da kann man sich von überall her dann dazuklinken. Genau, und so. Ich überlege auch gerade ein neues Format ab Anfang nächsten Jahres. So ein Feierabendprogramm, irgendwann unter der Woche bei uns im Büro, ein kleines Abendessen und zusammen Bibel lesen, sich austauschen, was auch immer dran ist. Ja, zusammen zu sein. Das ist das im Moment, was wir so machen.
Genau. Sehr gut. Ich werde auf jeden Fall eure Insta-Seite noch verlinken. Genau so, dass die Leute darauf das finden. Sehr cool. Ich sehe ja von den, also Spotify hat so eine, wo man gucken kann, welche Städte da den Podcast immer hören. Das ist mal ein bisschen witzig. Weil das, also ich guck mal gerade, wie viel das in Berlin sind. Ich hoffe, ich finde es jetzt. Lass mal gucken hier. Ah, jetzt, hier sehe ich jetzt gerade nicht. Ich sehe jetzt gerade nur, wie viele Länder. Egal, das reiche ich mal nach. Jedenfalls, es gibt diese Statistiken. Und das ist immer ganz witzig. Also jetzt zum Beispiel weiß ich, eine einzige Person hat in Costa Rica den Podcast gehört. Und auch einer in Neuseeland. Und die zwei Leute in Vietnam, ich grüße euch. Das ist immer ziemlich witzig. Ja, aber in Berlin gibt's, glaube ich, schon ein paar Leute, die das hören und deswegen, glaube ich, ganz cool. Guck mal im Kreuzberg-Projekt vorbei. Lohnt sich, glaube ich. Ich will auf jeden Fall da demnächst mal vorbeikommen. Hab noch keinen nächsten Berlin-Trip gemacht, aber Kreuzberg-Projekt steht auf dem Zettel. Sehr cool. Jutta, ich sag vielen Dank, dass du da warst.
Ja,
und deine Geschichte mitgebracht hast.
Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.